Herzlich willkommen zu unserer kleinen Reise in die Geschichte der Deutschen und Polen. Mein Name ist Alisa Lehnhardt.
Und mein Name ist Melanie Wenzel. Und heute werden wir im Rahmen unseres Seminars Deutsche in und aus dem östlichen Europa zurückreisen in die Zeit kurz nach dem Ersten Weltkrieg nach Oberschlesien. Dort fanden nämlich gewaltsame Kämpfe um Oberschlesien statt und eine entscheidende Volksabstimmung. Wir wollen kurz die Vorgeschichte darstellen, darüber reden, mit welchen Mitteln Polen und Deutsche Oberschlesien nach dem Ersten Weltkrieg für sich beanspruchen wollten, wie es dann zu drei großen Aufständen kam und wie die Volksabstimmung ausging und Oberschlesien aufgeteilt wurde. Außerdem haben wir noch einen kurzen Zeitzeugenbericht gefunden, der ganz am Ende des Podcasts auf euch wartet.
Wir befinden uns also im Jahr 1919 in der preußischen Provinz Oberschlesien, die größtenteils im Süden des heutigen Polen lag. Polen hat bis zum Ende des Ersten Weltkriegs allerdings ganze 123 Jahre lang nicht als Staat existiert, nachdem es eben im 18. Jahrhundert in drei Teilungen auf Russland, Preußen und Österreich aufgeteilt wurde. Bis zum Ersten Weltkrieg haben sich hier also über viele Jahre hinweg Menschen mit verschiedenen Ethnien, Kulturen und Sprachen angesiedelt. Hauptsächlich lebten da Deutsche, Polen, Juden und auch Tschechen. Die Deutschen hatten sich bis dahin in einige Teile Europas ausgebreitet und, wie vielleicht auch bekannt, dann aber den Ersten Weltkrieg verloren. Es wurde der Versailler Vertrag von den Siegermächten des Ersten Weltkriegs beschlossen und dabei stand dann die Frage im Raum, wie geht es denn jetzt weiter mit Deutschland? Der Versailler Vertrag bestimmte, dass die deutsche Armee und auch die Beamtenschaft die östlichen Gebiete verlassen müssen. Einige größere Gebiete mussten sofort verlassen werden und für andere Gebiete waren Volksabstimmungen vorgesehen, die eben darüber entscheiden sollten, welche Gebiete zu Polen und welche Gebiete zum Deutschen Reich gehören sollen. Dazu gehörte auch die Region um Oberschlesien, die bis dahin zu Preußen gehörte. Und wir können schon mal ein bisschen spoilern, mit dem Ergebnis waren beide Partien nicht wirklich zufrieden.
Die Abstimmung sollte 1921 stattfinden, aber natürlich wollten Polen und Deutschland beide Oberschlesien haben, das sich bis dahin zu einem sehr großen und begehrten Industriegebiet mit Steinkohlebergbau und Hüttenindustrie entwickelt hat. Es war also für beide Staaten nicht nur sprachlich-kulturell, sondern auch wirtschaftlich interessant. Und so kam es schon 1919 zu Aufständen zwischen Polen und Deutschen um die Vorherrschaft in diesem Gebiet. Dabei haben Geheimorganisationen und paramilitärische Verbände sowohl auf polnischer als auch auf deutscher Seite um die Vorherrschaft in dem Gebiet gekämpft. Auf deutscher Seite gab es da die sogenannten Fememorde. Wer wie wir bisher nicht wusste, was das sein soll, für den haben wir die Definition aus dem Duden für das Wort Feme rausgesucht. Es ist eine geheime, gerichtsähnliche Versammlung, die über die Ermordung von politischen Gegnern und Verrätern in den eigenen Reihen entscheidet. Es wurden also nach Entscheidungen dieser geheimen Versammlungen tatsächliche oder vermeintliche Verräter umgebracht, wobei die meisten Opfer eigentlich unschuldig waren und gar keine Möglichkeit hatten, sich irgendwie zu wehren. Dietmar Pieper beschreibt in seinem Beitrag mit dem Namen »Die Weisen von Versailles« sogar, dass nur ein einfacher Verdacht ausgereicht hat, um als Verräter hingerichtet zu werden.
Die Leute, die für diese Morde verantwortlich waren, wurden aber tatsächlich nur selten bestraft, weil später im Juni 1922 beschlossen wurde, dass politisch motivierte Straftaten in dieser Zeit nicht verfolgt werden würden.
Stimmt. Sehr bekannt war dabei die sogenannte Organisation Heinz, die auch als die deutsche Spezialpolizei bezeichnet wurde. Geleitet hat die Organisation Heinz Oskar Hauenstein und sie war dafür zuständig, dass polnische Aufständische ausspioniert und gegebenenfalls ausgeschaltet werden. Als man ihn später als Zeuge im Gericht nach der Anzahl der Fememorde, die seine Organisation begangen hat, befragt hat, sagte er, ich zitiere, die genaue Zahl kann ich nicht angeben, aber ich habe mir einen kleinen Überschlag gemacht und bin auf die Zahl 200 gekommen.
Das war jetzt erstmal auf der deutschen Seite. Auf der polnischen Seite wurden die Aufstände hauptsächlich von Wojciech Korfanty geleitet und auch organisiert. Geboren wurde er mit dem Namen Adelbert Korfanty und er war 1903 bis 1918 Abgeordneter im Deutschen Reichstag mit der Polenpartei oder mit ganzem Namen Polnische Nationaldemokratische Partei. Er hat sich also für die polnische Bevölkerung ausgesprochen und war auch für den Anschluss der deutschen Ostgebiete an Polen. Nachdem der Erste Weltkrieg beendet war, änderte er dann seinen Namen in Wojciech um und für die deutschen Freikorps war er in den Aufständen in Oberschlesien ein Gegner. Für die Polen jedoch war er ein bedeutsamer Kämpfer, der eben für die Autonomie Polens kämpfte. So viel zu dem Namen Korfanty erstmal, der bei diesen Aufständen doch eine recht wichtige Rolle spielte. Jetzt schauen wir uns aber mal die Aufstände selbst an. Das waren 3 Stück an der Zahl. Es gab die polnische Militärorganisation Oberschlesien, die abgekürzt POW heißt, und die strebte quasi danach, die Aufstände zu entfachen. POW steht für das polnische Polska Organizacja Wojskowa, was auf Deutsch übersetzt einfach polnische Militärorganisation bedeutet. Bis zum ersten Aufstand hat sich die Lage langsam hochgeschaukelt. Es gab im August 1919 immer wieder Streiks und auch Massenentlassungen. Dann kam es aber in der Myslowitzer Grube zu einem Arbeitsmassaker, bei dem es dann auch Tote gab. Und dieses Ereignis hat das Fass in der sowieso schon angespannten Situation zum Überlaufen gebracht. Und auch die POW hat einen Aufstand für den 17. August geplant, der jedoch scheiterte und auch nach einer Woche schon wieder zu Ende war.
Jetzt darf man aber nicht denken, dass danach erstmal Ruhe war. Denn es gab eigentlich fast immer Auseinandersetzungen in Oberschlesien, sowohl auf polnischer als auch auf deutscher Seite, auch zwischen diesen 3 Aufständen. Also auch wenn man von 3 Aufständen spricht, war es auch zwischen diesen Aufständen nie wirklich friedlich. Und ziemlich genau ein Jahr später, also im August 1920, kam es dann zu dem 2. der 3 Aufstände. Die Polen hatten es zu dem Zeitpunkt geschafft, die Rote Armee vor Warschau aufzuhalten, und mittlerweile hatten sich auch die Franzosen als eine der 4 Siegermächte mit der interalliierten Regierungs- und Plebiszitkommission eingeschaltet, um die Verwaltung in diesem schwierigen Gebiet zu übernehmen. Die Kommission wurde nach dem Ersten Weltkrieg von den Siegermächten USA, Großbritannien, Frankreich und Italien als Kontrollgremium aufgestellt, um den Artikel 88 des Friedensvertrags von Versailles durchzusetzen, der die Teilung Oberschlesiens durch eine Volksabstimmung festlegte. Man kann sich den Friedensvertrag im Übrigen im Internet auf dokumentarchiv.de komplett aufrufen. Es lohnt sich, da mal reinzuschauen. Es ist tatsächlich sehr interessant, das mal zu lesen. Als es dann also zu dem 2. Aufstand kam, der deutlich besser organisiert war als der 1., haben dann auch die Alliierten eingegriffen und die internationale Kommission hat die Kämpfe nach wenigen Tagen beenden können. Die Polen haben es aber geschafft, dass die deutsche Sicherheitspolizei aus den Abstimmungsgebieten verschwindet und durch eine deutsch-polnisch gemischte Polizei ersetzt wird.
Jetzt kommen wir auch mal wieder zurück zu Wojciech Korfanty, der bei all den bisherigen Aufständen auch seine Finger im Spiel hatte, obwohl eigentlich relativ bekannt war, dass Korfanty die polnischen Aufstände organisierte, wurde er dann trotzdem von den Alliierten beauftragt, die Volksabstimmung zu organisieren, die diese Unruhen eben beenden und endlich das Gebiet Oberschlesien auf Polen und auch das Deutsche Reich aufteilen sollte.
Korfanty hat ja bei dieser Abstimmung jedem Teilnehmer als Geschenk eine Kuh versprochen, wenn Oberschlesien polnisch wird. Aber wenn man sich das Ergebnis der Abstimmung ansieht, dann war dieses Versprechen wohl doch nicht so verlockend, denn als die Abstimmung am 20. März 1921 stattfand, gab es dann 707.000 Stimmen für das Deutsche Reich und 479.000 Stimmen für Polen. Also ungefähr 60% für das Deutsche Reich und 40% für Polen. Man kann sich das auf einer Karte so vorstellen, dass die westlichen Gebiete von Oberschlesien, also die, die näher am deutschen Gebiet lagen, eine Stimmenmehrheit für Deutschland hatten und die östlichen Gebiete eine Mehrheit für Polen. Aber nicht alle. Es gab 3-4 Gebiete im östlichen Oberschlesien, bei der eine Mehrheit für Deutschland gestimmt hatte. Und wenn man so will, quasi umkreist waren von Teilen, bei der die Mehrheit für Polen gestimmt hatte. Und bei sowas stellte sich dann natürlich die Frage, wie teilt man das am besten auf?
Dazu hat der interalliierte Kommissionsrat 2 Entwürfe vorgelegt. Bei dem einen hätte das Deutsche Reich das wirtschaftlich relevante Industriegebiet bekommen und bei dem anderen hätte Polen hingegen das gesamte Industriegebiet bekommen. Und vor der Frage, wer das Industriegebiet denn jetzt bekommt, brachen natürlich noch einmal heftige Auseinandersetzungen zwischen Deutschen und Polen aus. Und Korfanty hat wegen des großen Drucks der Umgebung sein politisches Amt dann auch abgelegt. Das Ganze war dann der 3. und auch letzte Aufstand. Dabei haben die Polen einige Gebiete besetzen können, die bei der Abstimmung überwiegend für Polen gestimmt hatten. Am 5. Juli 1921 wurde dann ein Waffenstillstandabkommen beschlossen. Ungefähr ein Jahr später haben die Alliierten mit der sogenannten Sforza-Linie Oberschlesien dann aufgeteilt Und so hat Polen schlussendlich 30% der Fläche, aber 46% der Bevölkerung zugewiesen bekommen. Und auch wenn Polen in der Hinsicht weniger bekommen hat, hatten die östlichen Gebiete, die eben Polen zugesprochen wurden, mehr Industrien, Gruben und auch Rohstoffvorkommen als eben die Gebiete, die dem Deutschen Reich zugesprochen wurden.
Für Polen war das Ganze also wirtschaftlich gesehen gar kein so schlechter Kompromiss. Trotzdem war man natürlich unzufrieden über die Teilung. Für das Deutsche Reich war es sehr schwierig, die neue Ostgrenze zu akzeptieren. Aber im ganzen Gebiet Oberschlesien blieben die Auseinandersetzungen zwischen den Deutschen und Polen dauerhaft im Gedächtnis und die Aufstände sind weiterhin ein heikles Thema, wenn nicht sogar ein Tabuthema in diesem Gebiet.
Bevor wir aber jetzt noch stundenlang weiterreden, wollen wir diese kleine Reise in die Vergangenheit der Deutschen und Polen mit einem Augenzeugenbericht beenden. Wen weitere Zeugenberichte zu diesem Thema interessieren, das sollte unbedingt in das Buch Schauplatz Oberschlesien, eine europäische Geschichtsregion neu entdecken, von Kordecki und Smallots schauen. Der Bericht stammt von der Historikerin und Schulleiterin Magdalena Paciorek. Sie ist jetzt 50 Jahre alt und lebt in Gleiwitz in Polen und sie erzählt von ihrem Urgroßvater, der tatsächlich die Aufstände selbst miterlebte.
Mein Urgroßvater Josef Hurnik stammte aus Pschow bei Loslau. Vom Beruf war er Bergmann und arbeitete in der Andergrube. Diesen Beruf vererbte er an seinen Sohn und indirekt an seinen Enkel weiter, also an meinen Vater, der die Technische Universität abgeschlossen und im Kombinat für Bergbaumaschinen in Gleiwitz gearbeitet hat. Mein Urgroßvater Josef hat aktiv an den Ereignissen der schlesischen Aufstände teilgenommen. In den Familienunterlagen ist einiges Archivmaterial aus jener Zeit erhalten. Als im Jahr 1919 der erste Aufstand ausbrach, nahm mein Urgroßvater an den Kämpfen um Pschow teil. Damit ist eine ziemlich interessante Episode verbunden. Während des Grenzschutzangriffs auf diesen Ort hatten die Einwohner beschlossen, sich im Gemeindehaus zu verteidigen. Man versammelte dort Menschen, Waffen und Munition. Als sich die Truppen den Positionen der Aufständischen genähert hatten, begann eine Schießerei. Mein Urgroßvater Josef wurde zum Held des Tages, als nach seinem Schuss das Pferd des deutschen Offiziers fiel, der den Angriff befehligte. In dem Moment stürmten die übrigen Aufständischen nach draußen und wollten Selbstjustiz an dem liegenden Offizier üben. Zum Glück hat der Befehlshaber der Verteidigung seine Leute verhalten müssen und man den Gefangenen im Namen des Gesetzes verhören sollen. Einige Zeit später wurde Pschow von den Deutschen erobert und der erste Aufstand war gescheitert. Das weitere Schicksal meines Urgroßvaters war kompliziert. Er hat an den beiden weiteren Aufständen teilgenommen. Beim dritten war er Stabschef der Pschowfer Kompanie beim Loslauer Regiment, das unter anderem an der Schlacht bei Olsa kämpfte. Irgendwann nach den Aufständen ging mein Urgroßvater nach Skalscha in den deutschen Teil Oberschlesiens. Familiäre Gründe hatten ihn dazu gezwungen. Er hatte aber einige Erinnerungsstücke mitgenommen, darunter seine Lieblingsziege, die ihn am Pschow und an Polen erinnerte. In meiner Familie ist eine scherzhafte Geschichte zum Tod meines Urgroßvaters überliefert, der angeblich vor Sehnsucht gestorben sein soll, nachdem das aus Polen gebrachte Tier verendet war.
Dieser und auch viele andere Berichte zeigen, wie die Ereignisse noch Generationen später im Gedächtnis bleiben und auch wirken. Zeitzeugenberichte wie diese geben uns einen kleinen, aber doch auch einprägsamen Einblick in die Geschichte, die wirklich nur wenige Generationen vor uns Teil ihrer Realität noch waren.
Damit bedanken wir uns auch schon fürs Zuhören und hoffen natürlich, dass es lehrreich und interessant war.